Einen schönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Spiritualitätssendung. Maria erfährt, dass sie ein Kind bekommen wird. Vater des Kindes will Gott selber sein. Das Ganze ist so unglaublich, dass sie mit niemandem darüber sprechen kann. Mit niemandem? Vielleicht doch. Da ist ja ihre viel ältere Cousine Elisabeth, die erwartet auch ein Kind und auch dieses Kind hat nicht auf ganz normalem Weg in diese Welt gefunden. Maria beschließt, ihre schwangere Verwandte zu besuchen. Hilfe kann Elisabeth mit Sicherheit gebrauchen und sie selbst kann vielleicht auch etwas dabei lernen. Und wer weiß, vielleicht wird Elisabeth ja verstehen. Und tatsächlich, Gott selbst hat es schon in die Hand genommen, Maria muss gar nichts mehr sagen. Elisabeth wird in die prophetische Mission ihres noch ungeborenen Sohnes mit hineingenommen und sie ist die Erste, die erkennt, wer dieses Kind im Schoß von Maria ist. So in etwa ist der Ablauf des Geschehens, das sich hinter dem etwas altertümlichen Titel des heutigen Festes verbirgt, Maria Heimsuchung. Maria, die Mutter Jesu, ist so zentral für die Kirche, dass die Kirche ihr eine ganze Reihe eigener Festtage gewidmet hat und dazu noch zwei ganze Monate, den Marienmonat Mai und den Rosenkranzmonat Oktober. Das Fest Maria Heimsuchung schließt sich vom biblischen Ablauf her ziemlich unmittelbar an das Fest der Verkündigung des Herrn an, das Fest vom Besuch des Erzengels Gabriel bei Maria, das wir am 25. März gefeiert haben. Im Kirchenjahr liegt das Fest der Heimsuchung jedoch bereits seit Jahrhunderten auf dem heutigen 2. Juli. Und das also zumindest in unserem Kalender hier in Deutschland. Über das heutige Fest sprechen wir in dieser Sendung mit Norbert Traub. Er ist Wallfahrtsrektor im Marienheiligtum Maria Brünnlein in Wemding. Das ist gelegen im Bistum Eichstätt. Herzlich willkommen, Wallfahrtsrektor Traub.
Ja, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Frau Fröhlich.
Herr Direktor, im Marienheiligtum Maria Brünnlein geht es in diesen Sommermonaten bestimmt hoch her. Heute ist Maria Heimsuchung, in 3 Tagen das Fest der 7 Freuden Mariens. Am 16. Juli unsere liebe Frau vom Berge Karmel, am 5. August das Fest Maria Schnee mit Blick auf die Basilika Santa Maria Maggiore in Rom. Am 15. August dann das wichtigste Marienfest, die Aufnahme Mariens in den Himmel und eine Woche später dann noch das Fest Maria Königin. Also ich kann mir vorstellen, als Rektor eines Marienwallfahrtsortes können Sie da wohl kaum in Urlaub gehen.
Naja, wenn die Mutter Gottes da bleibt, muss ich auch da bleiben. Und ich mache also meinen Urlaub immer in den kalten Monaten, wenn die Mutter Gottes mir mehr Zeit gibt. Ja, zwischen den Festen, die Sie genannt haben, liegen ja noch ein paar andere. Wir dürfen zum Beispiel am 2. August Portiuncula feiern, Maria von den Engeln. Bonsin Maria Brünnlein wird dann im August, am 13. August, der Fatima-Tag sein. Also die Mutter Gottes darf viele, viele Festtage feiern. Ich denke, wir dürfen mit der Gottesmutter feiern, denn sie will ja nichts anderes, als uns zu Christus zu führen. Und da dürfen wir Tag für Tag ja eigentlich damit beginnen.
Ja, ich meine, zu Christus führen, das ist die Mission Mariens, wie es die Mission eigentlich eines jeden Christen ist. Aber wenn man diese Flut an Marienfesten gerade in diesen 2 Monaten jetzt anschaut, frage ich mich, kann man da die Kritik von evangelischer Seite nachvollziehen, dass der Kult rund um die Mutter Jesu doch ziemlich dominant sei? Man könne ja schließlich auch direkt zu Jesus gehen.
Ja, das stimmt. Aber ohne die Mutter Gottes gäbe es auch die Menschwerdung, so wie wir sie in der Heiligen Schrift erleben, wie wir sie in der Heiligen Schrift erfahren, gäbe es so nicht. Und da denke ich, wir dürfen uns halten an die Lehre auch der alten Kirchenväter. Ich denke an den heiligen Bernhard von Clairvaux, der sagt, De Maria num quam satis, von der Mutter Gottes können wir nie genug erfahren, nie genug mit ihr leben, denn ihr einziges Ziel ist wirklich, uns zu Christus zu bringen. Und ich glaube nicht, dass die Mutter Gottes ein Hindernis für die Ökumene ist, sondern vielmehr auch ein Weg, dass wir Christus immer mehr erkennen im gemeinsamen Glauben.
Christus bringen tut sie auch Elisabeth. Das feiern wir am heutigen Fest Heimsuchung. Das Wort Heimsuchung ist ja eher negativ belegt. Also man könnte sagen auch, er wurde von einer tückischen Krankheit heimgesucht. Also das klingt, ist dann mehr wie ein Schicksalsschlag. Aber bei diesem Fest, Maria Heimsuchung, geht es wohl mehr um eine andere Definition, also den Besuch Mariens im Heim von Elisabeth, also Besuch bei ihr zu Hause, ist das richtig?
Das stimmt. Wir müssen da zum lateinischen Begriff schauen des heutigen Festtags, De Visitatione, also vom Besuch Mariens bei Elisabeth. Heimsuchung ist ein alter Begriff, der heute wirklich sehr negativ ausgelegt werden kann. Heimsuchung bedeutet mit unserem Festtag ganz einfach Besuch. Maria eilt zu Elisabeth, Maria besucht ihre Verwandten Zacharias und Elisabeth, um ihnen bei der Geburt Johannes des Täufers beizustehen.
Wer die Geschichte der ansonsten ja eigentlich recht stillen Maria in der Bibel weiter verfolgt, der sieht dann auch, dass das nicht der einzige Besuch war, den sie gemacht hat. Sie taucht immer wieder auf, auch als eine Besuchende, und sie taucht weiter auf als Besuchende, nicht nur bei Seherkindern, sondern eigentlich bei uns allen. Das sagt Wallfahrtsrektor Norbert Traub, den wir jetzt hören werden zu diesem Fest Maria Heimsuchung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, ich darf Sie zunächst einladen, dass wir gemeinsam um die Gnade des Heiligen Geistes bitten, damit wir teilnehmen dürfen an unserem Glauben, an der Vertiefung unseres Glaubens. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
O Maria, Braut des Heiligen Geistes,
bitte für uns.
So möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus Maria Brünnlein noch einmal sehr herzlich grüßen und begrüßen. In unserem Heiligtum dürfen wir zum Festtag Maria Heimsuchung ein weiteres wunderbares Gedenken haben. Nämlich am 2. Juli des Jahres 1756 wurde unser Gnadenbild, das seit der Augenwende der Gottesmutter hoch verehrt wurde, auf ihren neu errichteten Altar gestellt. In einer feierlichen Prozession kam die Gottesmutter in die noch unvollendete Wallfahrtskirche. Maria Heimsuchung. Maria besucht nicht nur Elisabeth in Ein Karem unmittelbar bei Jerusalem, sie besucht auch uns. Sie bleibt bei uns, nicht nur 3 Monate lang wie im Haus des Zacharias, sondern für immer. Vor wenigen Tagen sprach ich hier mit einer Pilgerin über diesen anstehenden Vortrag. Sie meinte, sie freue sich über die Ausführungen, weil sie helfen sollten, das Festgeheimnis des heutigen Tages zu verstehen. Und diese Frau schloss mit der Aussage, mit den marianischen Themen haben sie ja ein Heimspiel. Wirklich, ein Heimspiel. Heimsuchung Mariens. Ein Heimspiel für uns alle, denn die Gottesmutter besucht uns, sie bringt uns Christus. Das heutige Festgeheimnis möge uns wirklich Heimspiel, es möge uns Heimat sein. Für viele, die heute nicht oder noch nicht bei der Heiligen Messe waren, möchte ich das Evangelium des Festtages vortragen, aus dem Lukasevangelium im 1. Kapitel. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da antwortete Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Soweit das Festgeheimnis im Lukasevangelium. Viele von uns, die wir aus und mit dem liturgischen Kalender leben, fragen sich nun, warum eigentlich das Fest Maria Heimsuchung nach der Geburt des heiligen Johannes gefeiert wird. Am 24. Juni feiern wir doch seinen Geburtstag und eine Woche später käme Maria erst zu Verwandten Elisabeth. Dieselben Überlegungen bewegten auch die Verantwortlichen für die liturgische Kalenderreform vor rund 50 Jahren. Man beschloss, dass das Fest Maria Heimsuchung am 31. Mai gefeiert wird. Und so ist es in der ganzen Welt, nur im deutschen Sprachgebiet ist es am heutigen Oktavtag der Geburt des heiligen Johannes des Täufers geblieben, wie es der heilige Bonaventura für die Gemeinschaft der Franziskaner einführte und Ende des 14. Jahrhunderts durch den Papst für die ganze Kirche als Fest vorgeschrieben wurde. Doch bleiben wir nicht an dieser liturgischen Streitfrage hängen. Treten wir ein in das Festgeheimnis. Nutzen wir unser Heimspiel, weil wir doch oft im Rosenkranz dieses Geheimnis betrachten. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Maria wird im heutigen Festgeheimnis ihre zweite Antwort geben auf den Heilsplan Gottes. Sie will ihr Versprechen, das sie dem Erzengel Gabriel bei der Verkündigung gegeben hat, ein zweites Mal geben. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und die Jungfrau von Nazareth gibt in doppelter Hinsicht die Bereitschaft zum Magdsein. Zunächst hört sie vom Engel, dass ihre Verwandte Elisabeth ein Kind erwartete. Im 6. Monat, hochschwanger, eine nicht mehr junge Frau. Elisabeth braucht Hilfe. Hilfe bei der Arbeit, Hilfe bei der Geburt, Hilfe in den ersten Wochen nach der Geburt. Maria wird zur Magd im Haushalt, Maria wird zur Helferin im Alltag, sie wird zur Unterstützerin im Heim der Elisabeth und des Zacharias. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 30 Jahre, bevor der Erlöser der Welt diese Worte verkünden wird, erfüllt sie die Gottesmutter als Magd. Sie steht Elisabeth bei, sie bleibt bei ihr 3 Monate lang, wie uns Lukas in seinem Evangelium schildert. Maria wird zur Magd des Herrn. In der tätigen Liebe, sie wird zur Dienerin Gottes in der Dienstbereitschaft am Nächsten. Maria bringt zu Elisabeth nicht Reichtum oder große Geschenke. Sie bringt sich selbst. Sie zeigt ihren persönlichen Einsatz. Die Gottesmutter ist somit ein Abbild des Knechtes Gottes, wie ihn das Buch Esra im 9. Kapitel beschreibt. Maria erfüllt die Aufgabe, die ein jeder Israelit und die ein jeder Christ erfüllen darf: Gott im Mitmenschen dienen. Aber Maria wird noch einmal Magd des Herrn. Sie trägt den unter ihrem Herzen, der ihr Herr ist. Sie trägt den zu Elisabeth, der groß ist und dessen Name heilig ist. Die Gottesmutter bringt den Erlöser der Welt zu den Menschen. Sie wird gleichsam zu einer Monstranz, die Christus hält. Sie bringt den Erlöser, zwar noch verhüllt in ihre Mutterschoß, doch offenkundig für den Vorläufer Johannes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Elisabeth und Johannes im Mutterschoß erkennen im Heiligen Geist diesen wunderbaren Besuch. Sie erkennen das Geheimnis im Leben Mariens. Du sollst die Mutter des Erlösers werden. Dein Sohn wird Sohn des Allerhöchsten genannt werden. So Gabriel an Maria. Magd des Herrn, Knecht Gottes bedeutet doch, Gott in die Welt bringen, Gott sichtbar werden zu lassen, Gottes frohe Botschaft hineinzustrahlen zu den Menschen. Wir können uns in unserer Überlegung und persönlichen Betrachtung ganz frei hineindenken in die Zeit des Aufenthaltes Marias bei den Verwandten. Wie viel mögen die beiden schwangeren Frauen wohl gesprochen haben, sich ausgetauscht, von ihren Erlebnissen mit Gott mitgeteilt haben? Wie viel haben sie wohl auch miteinander gelacht oder Sorgen für die Zukunft geteilt? Wie viel haben sie miteinander vorbereitet für die Tage der Geburt des Kindes? Und dabei immer und immer Gott im Mittelpunkt gesehen, dem sie dienen, mehr noch, der als der Gottmensch im Mutterschoß Mariens ganz und gar unter ihnen war. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Vielleicht erfreute sich Johannes der Gegenwart Gottes umso mehr. Elisabeth ist doch von Gottes Geist erfüllt. Der ungeborene Johannes, der Wegbereiter für den Erlöser, erfährt schon von dessen Größe und Allmacht. Gott wird zur Magd des Herrn, indem sie seine Macht und Größe preist. Sie wird zur Dienerin des Herrn, weil sie einstimmt in den Lobgesang des ganzen alten Bundes. Und die Worte des Magnificat aus dem reichen Gebetsschatz des Psalmengebetes und anderer Hymnen des Alten Testaments zusammenfügt. Ein neues Lied zur Ehre Gottes entsteht. Es ist das neue Lied des neuen Bundes, das von Geschlecht zu Geschlecht weiterklingt in den Söhnen und Töchtern Gottes, die das Magnificat Tag für Tag im Abendlob der Kirche anstimmen. Das Lobgebet, die Lobpreisung Gottes, ist wohl die höchste Form des Magdseins, Die höchste Arbeit des Knechtes Gottes ist der Dank, ist der Lob. Denn im Danken, im Magnificare, im Großmachen, lasse ich Gott das sein, was er ist, nämlich der Große, der Retter, der Machtvolle, der Barmherzige. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, woher kommt dieser Lobpreis Gottes? Woher kommt diese Bereitschaft zum Magdsein? Woher kommt diese Bereitschaft der Hingabe? Nach Worten Kardinal Schäfzigs kommt dies aus ihrer Jungfräulichkeit. Schäfzig schreibt: Darum ist die in der Verkündigung durch Gabriel von Maria empfangene und angenommene Jungfräulichkeit mit ihrer Selbstbezeichnung als Magd des Herrn verbunden. Damit erweist sich das Magdsein Marias als Umkehrbild ihrer Jungfräulichkeit. Die leiblich-geistige Jungfräulichkeit gewinnt im Magdsein Mariens eine auf das ganze Leben ausgerichtete, sittliche und tätige Dimension. Soweit der Theologe Schäfzig. Deswegen schreibt Lukas sofort nach der Verkündigung, dass Maria zu ihrer Verwandten Elisabeth nach Judäa eilt. Ihre Jungfräulichkeit, ihr Magdsein drängen sie zu dieser Tat der Hilfe und zur Tat des Gotteslobes. Ich kann mir vorstellen, dass diese Haltung auch vielen von uns hilfreich ist, wenn wir Tag für Tag, Sonntag für Sonntag als Danksagung nach der Heiligen Kommunion das Magnificat beten oder in der Stundenliturgie oder im Rosenkranz das Magnificat betrachten, dass wir damit unsere Dienstbereitschaft Gott gegenüber erneuern und uns gedrängt fühlen zu tätiger Liebe dem Nächsten gegenüber. Magdsein und Jungfräulichkeit bringt meiner Meinung nach noch eine dritte Dimension hervor. Es ist das Apostolat. Apostel sein meint, Dienstbereitschaft zu haben, mit Christus in seinem Auftrag zu handeln. Meine tätige Liebe darf ich nicht tun, um gut vor den Menschen dazustehen, um Lob oder Bewunderung zu erfahren. Deswegen dürfen wir bei den Werken der Barmherzigkeit, den leiblichen und den geistigen, Christus im Mittelpunkt sehen. Christus mitbringen, Christus in unserem Herzen tragen, Christus zu den Menschen tragen. Liebe Brüder und Schwestern, dem bibelfesten Zuhörer wird aufgefallen sein, dass bei der Begegnung zwischen den beiden schwangeren Frauen Maria und Elisabeth von der Gottesmutter die meisten Worte überliefert sind. Maria spricht im Evangelium nicht viele Worte. Der kurze Dialog mit Gabriel, das Schweigen bei der Geburt in Bethlehem, das Schweigen bei der Darbringung im Tempel, die wenigen Worte der Sorge beim 12-jährigen Jesus in Jerusalem, die wenigen Worte inniger Bitte bei der Hochzeit zu Kana, das Schweigen beim ganzen öffentlichen Wirken, das stille Mitleiden unter dem Kreuz und schließlich die lautlose Freude im Anblick des Auferstandenen. Bei der Begegnung zwischen Maria und Elisabeth kommt es zu diesem langen Text aus dem Mund Mariens. Will die Jungfrau aus Nazareth hier plötzlich im Mittelpunkt stehen? Selig, weil du geglaubt hast. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth beginnt einen regelrechten Lobgesang auf Maria. Nimmt Maria dieses Lob nicht dankbar an? Wirklich, Maria stimmt nicht in das Lob auf sich selbst ein, sondern sie beginnt das Lob Gottes. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Liebe Zuhörer, ich möchte jetzt nicht auf exegetische Fragen der Entstehung des Magnificat eingehen. Ich gehe einfach davon aus, wie uns der Evangelist Lukas das Lobgebet der Gottesmutter überliefert, so wie es uns im Text vorgegeben ist. Das Magnificat ist eine Komposition vieler Zitate aus dem reichen Schatz des Alten Testamentes. Maria ist also vom Wort Gottes durchdrungen. Sie ist bibelfest. Sie hat das Wort Gottes parat. Das Wort Gottes ist in ihr. Der Logos, das ewige Wort Gottes, ist unter ihrem Herzen. Er ist ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Maria lebt ganz und gar mit dem Wort Gottes und aus dem Wort Gottes, so dass ihr Lobpreis die Größe und Allmacht Gottes besingen kann. Schauen wir auf die einzelnen Bestandteile des Magnificat und suchen wir Ähnlichkeiten mit den anderen Schriftstellen aus dem Alten Testament. Meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Der erste Vers des Magnificat weist besonders in zwei Motiven eine große Ähnlichkeit mit dem Lied der Hanna auf. Sie dankt für die Geburt Samuels. Jahrelang war sie kinderlos geblieben, Schimpf und Schande musste sie ertragen, bis sie schließlich im Tempel mit Gott schimpft. Und Gott erhört sie. Im ersten Buch Samuel, im zweiten Kapitel, lesen wir ihr Kantikum nach der Geburt des ersehnten Kindes Samuel. Hanna ruft aus: Mein Herz ist voll Freude über den Herrn, große Kraft gibt mir der Herr. Es ist ein Freudengesang, der Gott gilt. Er wird zum Lobpreis Gottes. Gott durchdringt Maria ganz und gar, ihre Seele, ihren Leib, ihren ganzen Verstand. Hanna dankt einfach, dass Gott ihre Schande der Kinderlosigkeit weggenommen hat. Mehr noch, Samuel wird zum großen Propheten, zum Gottgesandten für das Volk Israel. Wie viel mehr das Loblied Mariens, die die Verheißung über den kommenden Messias gehört hat. Dein Sohn wird Sohn des Höchsten genannt werden. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Im zweiten Vers taucht das Thema der Niedrigkeit auf. Wiederum hören wir die Worte Hannas durchklingen, dieses Mal aber in ihrer Bitte um einen Sohn, also in ihrem Text, noch in der Zeit der Klage und der Bitte. Hanna betet: Herr der Heere, wenn du das Elend deiner Magd anschauen möchtest. Beide Frauen, die alttestamentliche Hanna und die Gottesmutter, haben die gleiche Situation. Die Entsprechungen der Umkehrung der Lage bei den Armen und Reichen hier und dort. Maria lebt als die Kleine und Arme in der gleichen Heilshoffnung wie viele andere im Volk Israel. Diese Hoffnung wurde in ihr unterstützt durch ihre Erkenntnis der Heiligen Schrift. Im Propheten Jesaja, Kapitel 57, lesen wir dazu: Denn so spricht Gott, der Hohe und Erhabene, der ewig Thronende, dessen Name der Heilige ist. Als Heiliger wohne ich in der Höhe, aber ich bin auch bei den Zerschlagenen und Bedrückten. Um den Geist der Bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlagenen neu zu beleben. Und ähnlich formuliert Psalm 9 das Thema der Niedrigkeit. Doch der Arme ist nicht auf ewig vergessen, des Elenden Hoffnung ist nicht für immer verloren. Und schließlich, im Buch Genesis im 30. Kapitel, lobt Lea, die Frau des Patriarchen Jakob, die Allmacht und Größe Gottes nach der Geburt des Sohnes Ascher. Sie ruft aus: Mir zum Glück, denn die Frauen werden mich für immer beglückwünschen. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Wiederum finden sich im Alten Testament die beiden fast wörtlichen Textstellen. Im Buch Deuteronomium lesen wir: Für dich hat Gott all das Große und Furchterregende getan, das du mit deinem Auge gesehen hast. Der Autor formuliert diese Worte und will damit das Volk Israel ermuntern, die Heilstaten Gottes nicht zu vergessen. Denn sein Name ist furchtgebietend und heilig. Psalm 111. Die Gottesmutter führt in ihrem Magnificat die Heilserinnerung weiter. Das Wort heilig, der Heilspendende, gilt allein Gott. Er allein ist Kadosch, er allein ist der Heilige. Und Psalm 103 gibt die Grundlage für den nächsten Vers im Magnificat. Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig für alle, die ihn fürchten. Maria formuliert in ein Karem bei Elisabeth: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Das Thema der Gottesfurcht. Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott. Gottesfurcht ist vielmehr eine Gnade des Heiligen Geistes. Gottesfurcht meint, ehrfürchtig zu sein, Gott zu lieben. Der Gottesfürchtige ist derjenige, der mit der Nähe Gottes rechnet. Und diese Nähe Gottes ist dem Volk Israel in tiefster Weise zugesagt. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. So der nächste Vers des Mariengesanges. Hochmut ist nicht die Tugend Gottes. Hochmut ist die Untugend des Widersachers, weil er nicht dienen will, weil er Nein zu Gott sagt und nicht das Ja. Maria als die Magd des Herrn, sie spricht ihr Ja, sie hält Gott die Treue. Und so betet der Psalmist im Psalm 89, Rahab hast du durchbohrt und zertreten, deine Feinde zerstreut mit starkem Arm. Und schließlich wiederholt der nächste Vers des Magnificat fast wörtlich die Worte des Propheten Jesus Sirach. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. In Sirach Kapitel 10 heißt es, Gott stürzt den Thron der Stolzen um und setzt an ihrer Stelle die Demütigen. Ja, es erklingt das Lob des Demütigen, es erklingt das Lob der Magd Gottes. Maria weiß, dass ihre Auserwählung ganz von Gott kommt. Sie stellt Gott ins Zentrum, denn seine Magd will sie sein. Überall dort, wo Gott im Mittelpunkt steht, wo er auf dem Thron seiner Liebe ist, dort hat auch der Mensch seinen Platz, nämlich bei Gott. Diese Worte formulierte einmal Papst Benedikt XVI. Zur Tugend der Demut. Das Fest der Heimsuchung Mariens lehrt uns die Logik der Liebe Gottes. Mächtige vom Thron zu stürzen, ist nicht Schadenfreude Gottes, sondern Gottes Handeln aus Liebe. Niedrige zu erhöhen meint, Gott liebt alle Menschen gleich, sein Maß an Liebe ist für uns alle gleich. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Wiederum klingt das Gebetbuch, die Psalmen des Alten Bundes durch. Wohl konnte Maria viele Psalmen auswendig. Sie betete doch aus diesem reichen Schatz des Volkes Israel. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. In den Psalmen 106 und 34 lesen wir folgendermaßen. Weil Gott die lechzende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit seinen Gaben erfüllt. Und Reiche müssen darben und hungern. Wie schaut es aus mit meinem Hunger nach Gott? Bin ich nicht erst reich, wenn ich mich von seiner Liebe anstecken, ernähren lasse? Der heilige Ludwig Grignion von Montfort empfiehlt, das Magnificat als Dankgebet nach dem Empfang der heiligen Kommunion zu beten. Bei der heiligen Kommunion beschenkt mich Christus mit sich selbst. Keinen größeren Reichtum kann ich hier auf Erden erlangen. Das Magnificat kann uns somit helfen, dass mein Kommunionempfang nicht angefüllt wird mit eigenen Wünschen und Bitten, sondern mit dem Lobpreis Gottes, mit dem Hören, mit der Bereitschaft zur Magd, zum Diener Gottes. Die letzten beiden Verse unseres Magnificat nehmen Bezug auf das Wirken Gottes am auserwählten Volk. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Hier könnten wir nun das ganze Alte Testament zitieren. ist es doch die Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk. Es ist doch das Liebesangebot Gottes an uns Menschen seit der Erschaffung der Welt. Das Volk Israel lebt mit einer Verheißung, es lebt mit Gott. Wörtlich zitiert Maria den Propheten Jesaja im 41. Kapitel: Du bist mein Knecht Israel, du bist Jakob, den ich mir auserwählte. Und aus dem Buch Micha, Kapitel 7: Du wirst Jakob deine Treue beweisen und Abraham deine Huld, wie du unseren Vätern geschworen hast, David und seinem Stamm auf ewig. In Maria beginnt das neue, das auserwählte Volk Gottes der Kirche. Volk Gottes bleibt nicht ein ethnischer Begriff, sondern wird in der Taufe möglich für alle, die Gott suchen. Maria als die Magd Gottes, sie bildet mit dem Volk Israel eine Einheit. Um die Heilsgeschichte neu zu beginnen, mit Gott in seinem Sohn, im Mensch gewordenen Erlöser Jesus Christus. Professor Pater Langkammer formuliert dazu: Jesus ist der Erfüller aller Heilsverheißungen, die an Abraham und seine Nachkommenschaft ergangen war. Siehe dazu im Buch Genesis Kapitel 12: Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will dich segnen, die dich segnen. Wer dich verflucht, den will auch ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Die Heilsgeschichte Israels vollendet sich also in Maria selbst und wird umgestaltet zur neuen Heilsgeschichte im neuen Bund.
Als Maria
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das Fest der Heimsuchung Mariens aus der Sicht ihres Magnificat betrachtet. Das heutige Fest kann zu Recht auch als Fest des Magnificat bezeichnet werden, als das Fest des Lobpreises Gottes. Solch ein Fest darf uns an die Tatsache erinnern, dass unser Beten, unser ganzes Leben Lobpreis Gottes werden darf. Denn der Mächtige hat Großes getan, an dir und an mir. In der Taufe ist höchste Wandlung an uns geschehen. Wir wurden Kinder Gottes und mit dem Heiligen Geist beschenkt. Magnificat für das Geschenk meiner Taufe. Magnificat, weil Gott mir Sonntag für Sonntag und Tag für Tag im Sakrament der Eucharistie meinen Hunger nach ihm stillt. Magnificat, weil er im Sakrament der Lebensweihe, in der Weihe der Profess, in der Weihe des Ehestandes, in der Weihe des Priesters, mir hilft, Apostel für seine Liebe zu sein. Magnificat, weil Gott die Versprechungen ewigen Lebens an mir erfüllen möchte, Magnificat, weil ich mit ihm Segen werden kann für meinen Nächsten. In der Zeit um 1360 schrieb der Kartäusermönch Ludolf von Sachsen die Vita Jesu Christi, Betrachtungen zu bestimmten Abschnitten im Leben Jesu. Hören wir abschließend noch einige Zeilen aus seiner Betrachtung zum heutigen Festtag über das Magnificat. Ludolf schreibt: Elisabeth nannte Maria die Mutter ihres Herrn, pries sie selig und lobte ihren festen Glauben. Maria antwortete darauf mit einer Weissagung, denn nicht länger konnte sie die Gaben verschweigen, die sie empfangen, und in jungfräulicher Scheu und Demut in den Mantel des Schweigens gehüllt hatte, sie jetzt aber bei der Begegnung mit Elisabeth offenbarte. So voll überschwänglicher Freude stimmt sie den Lobgesang Gottes an, den Gott selbst ihr eingab. Das Volk Israel war es doch gewohnt, bei besonderen Anlässen Lieder zu dichten und so Gott zu loben, wenn er an ihnen Großtaten wirkte. Mehr als alle hatte die Jungfrau Maria Grund, Gott zu loben. Gewiss hat die Glückliche das Geheimnis, das ihr geoffenbart wurde, und die Größe, die ihr deshalb zukam, aus Demut nicht gleich enthüllt, sondern so lange verborgen gehalten, bis es von Elisabeth enthüllt wurde. Denn Maria wusste, dass Elisabeth dieses innere Geheimnis durch das Wirken des Heiligen Geistes erfahren hatte und erkannte darin den Willen des Herrn, dass es doch endlich bekannt werde, und so enthüllte sie es selbst, indem sie Gottes Größe pries und seine Werte rühmte und kundtat. Sie wollte nicht seine Größe mehren, denn er kann in sich ja nicht mehr größer werden, kann weder abnehmen noch zunehmen. Maria wollte vielmehr sagen: O Elisabeth, du nennst mich groß um der Vorzüge willen, die du an mich siehst. Aber meine Seele schreibt alles dem Herrn, meinem Schöpfer, zu, nämlich Gott, dem Vater, aus dem alles ist. Maria lobpries Gott im Magnificat nicht bloß mit der Zunge, sondern auch in der Tat der Nächstenliebe.
Am heutigen Festtag Maria Heimsuchung haben wir in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb Gedanken zum heutigen Fest gehört von Wallfahrtsrektor Norbert Traub vom Marienheiligtum Maria Brünnlein in Wemding im Bistum Eichstätt. Vielen herzlichen Dank, Direktor Traub, für diese Betrachtungen zum heutigen Fest.
Gerne.
Ich habe gerade am Schluss von stand ja eben die dieser Lobgesang Mariens, das steht am Ende des Evangeliums auch vom heutigen Tag. Und da haben Sie es schon so ein bisschen angerissen. Demut, die Demut Mariens heißt nicht, dass sie schlecht von sich redet. Das verwechseln ja manche. Das heißt, demütig sein heißt eine schlechte Meinung von sich haben, sondern Demut im Sinne von Maria und damit auch im Sinne Christi ist was anderes.
Demut im Sinne Christi meint, ich habe Mut zu dienen. Und weil Gott mich liebt, deswegen habe ich diesen Mut. Ich kann in der Demut im Grunde auch nichts falsch machen. Und das möchte uns das Festtag wirklich ermuntern. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Maria wird von Gott sogar erhöht zu dieser ungemein großen Auserwählung, Mutter Jesu zu sein.
Genau, Gesinnung des Dienens ist Demut im Deutschen. In anderen Sprachen, die vom Lateinischen sich ableiten, heißt es dann eher Erdhaftigkeit, also
die Humilitas. Erde,
ja, genau, an die Erde. Im deutschen Wort Humus kommt das ja noch vor, ne, dass, genau. Diese Erdhaftigkeit. Das heißt, Maria singt ja diesen Lobgesang. Sie haben es ja auch gesagt, eben, dass es geht nicht darum, dass sie sich selber verherrlicht. Was lernen wir daraus für uns? Ich habe eine Freundin, die sagte irgendwann mal, ja, sie kriegt so viele Komplimente für ihre Arbeit, sie versteckt sich jetzt immer, sie will das gar nicht mehr hören. Wir dürfen uns durchaus freuen über Komplimente, ist nur die Frage, wem wir sie zuschreiben am Ende.
Und da können wir von der Mutter Gottes wirklich viel lernen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Maria betet nicht, meine Seele preist mich selbst. Und da darf uns der Festtag von der Heimsuchung wirklich viel Mut geben zur Demut. Mhm.
Vielen Dank, Wallfahrtsrektor Norbert Traub, für diese heutige Sendung zum heutigen Fest Maria Heimsuchung. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugehört haben. Ich verabschiede mich von Ihnen. Gabi Fröhlich durfte Sie ein- und wieder hinaus begleiten aus dieser Sendung, die Sie nachhören können im Internet, wie immer unter www.horeb.org, in der Mediathek unter der Rubrik der Sendereihe Spiritualität. Wir verabschieden uns von Wallfahrtsrektor Norbert Traub auch und nehmen dabei beim Abschied noch seinen priesterlichen Segen mit.
Auch ich möchte mich für alle Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen mit dem Segen nun die Freude und Nähe Gottes. Auf die Fürbitte der seligen Jungfrau Maria, des heiligen Josef, all ihrer Namens- und Schutzpatrone, segne und beschütze sie, alle Zuhörer, alle Helfer und Mitarbeiter von Radio Horeb, vor allem die vielen Kranken, die einsamen und leidenden Menschen, der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.